Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Botschaft des Propheten Hosea ist die Botschaft von Gottes unglaublich langmütiger Liebe, die beharrlich das Ziel verfolgt, Israel zu erlösen. Gott lässt nicht ab, Israel zu lieben, obwohl sich dieses Volk mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wer dieses Buch liest, wird staunen über die sehr persönlichen Aspekte, die auch unser Leben betreffen, jedes Mal sehr herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Hören Sie heute aus dem Buch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, das 7. Kapitel mit dem Thema Der Blick nach oben. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Hosea Kapitel 7. Der Blick nach oben. Wenn ich Israel heilen will, so offenbaren sich Ephraim Schuld und die Übel Samarias. Denn sie verüben Betrug und der Dieb dringt ein und Räuberbanden plündern draußen. Und sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich an all ihre Bosheit gedenke. Nun aber haben ihre bösen Taten sie umstellt. Sie sind vor meinem Angesicht offenbar. Durch ihre Bosheit erfreuen sie den König und durch ihre Lügen die Fürsten. Sie alle sind Ehebrecher, sie gleichen einem Ofen, welcher vom Bäcker angeheizt wurde, der das Schüren nach dem Kneten des Teiges nur so lange unterlässt, bis er ganz durchsäuert ist. Am Festtag unseres Königs sind die Fürsten fieberkrank geworden vom Wein. Er hat seine Hand den Spöttern gereicht. Denn sie haben ihr Herz in ihrer Hinterlist einem Ofen gleichgemacht. Ihr Bäcker schläft die ganze Nacht, am Morgen brennt er lichterloh. Sie glühen alle wie ein Ofen und verzehren ihre Richter. Alle ihre Könige sind gefallen. Keiner von ihnen ruft mich an. Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt. Ephraim ist wie ein Kuchen, den man nicht umgewendet hat. Fremde haben seine Kraft verzehrt und er erkennt es nicht. Sein Haupthaar ist mit Grau gesprenkelt und er erkennt es nicht. Wiewohl aber Israels Stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht, sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube, ohne Verstand. Ägypten haben sie herbeigerufen, nach Assyrien sind sie gelaufen. Wohin sie aber auch gehen, breite ich mein Netz aus über sie. Ich ziehe sie wie Vögel vom Himmel herunter und züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Wehe ihnen, dass sie von mir geflohen sind. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie reden Lügen gegen mich. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen, von mir aber weichen sie ab. Und ich lehrte und stärkte doch ihren Arm, aber sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Sie sind wie ein trügerischer Bogen. Ihre Fürsten sollen durch Schwert fallen wegen ihrer trotzigen Reden, die ihnen nur Spott eintragen im Land Ägypten. Hosea Kapitel 7 wird in der Scofield-Bibel mit Die Bosheit Ephraims überschrieben und in der Lutherbibel mit Klage über Israel und Ankündigung der verdienten Strafen. Und in der Tat, auch dieses Kapitel enthält, wie die meisten vorherigen, eine recht destruktive, traurige Botschaft. Aber es ist nicht umsonst so aufgeschrieben worden. Nein, Gott der Herr verfolgt damit eine ganz bestimmte Absicht. Hosea 7 ist somit ebenfalls ein Kapitel, durch das Gott uns wichtige Anweisungen für unser praktisches Christenleben geben möchte. Vor Gott ist alle Bosheit offenbar. Eine erste, wichtige Wahrheit in diesem Kapitel finden wir in Vers 2. In Vers 1 ist noch die Rede von der Sünde Ephraims. Und dann heißt es in Vers 2, Dennoch wollen sie nicht einsehen, dass ich alle ihre Bosheit merke. Ich sehe aber ihr böses Tun wohl, dass sie allenthalben treiben. Das ist so alt wie die Erde, dass Menschen sich nach verübter Sünde versuchen zu verstecken. Wir denken hier an Adam und Eva, von denen es in 1. Mose Kapitel 3, Vers 8 heißt, nachdem sie gesündigt hatten, Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Oder denken wir an Jona, der, nachdem er sich dem Auftrag Gottes widersetzt hatte und sich dadurch gegenüber seinem Gott versündigte, nichts Besseres wusste, als sich auf einem Schiff zu verstecken, das nach Tarsis fuhr. Wir lesen in Jona Kapitel 1, Vers 3: Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Aber sowohl Adam und Eva als auch Jona und alle anderen, die sich nach getaner Sünde vor Gott verstecken wollten und noch wollen, wurden und werden von Gott gefunden. Da gibt es kein Entrinnen. Diese Wahrheit ist die erste wichtige Botschaft, die Gott der Herr uns in Hosea 7 weitergibt. Klipp und klar sagt er über die Sünde Israels, dass er alle Bosheit merkt und ihr böses Tun, das sie allenthalben treiben. Ich sage es mit aller Deutlichkeit, wir können uns mit Heimlichkeiten und verborgenen Sünden zwar vor Menschen verstecken, nicht aber vor Gott. Nein, vielmehr heißt es in Sprüche 5, Vers 21, denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn, und er hat Acht auf aller Menschen Gänge. Und in Sprüche 15, Vers 11 lesen wir sogar, Unterwelt und Abgrund liegen offen vor dem Herrn, wie viel mehr die Herzen der Menschen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Menschen einem gewaltigen Irrtum erliegen, wenn sie meinen, bestimmte Kammern ihres Herzens vor Gott, vor dem sogar Unterwelt und Abgrund offen liegen, unsichtbar machen zu können. Wir wollen es ganz neu zu Herzen nehmen, was Gott uns in Hosea 7, Vers 2 sagt, nämlich, dass er alles Böse treiben sieht. Oder, wie er es uns durch Jeremia sagen lässt in Kapitel 16, Vers 17, denn meine Augen sehen auf alle ihre Wege, dass sie sich nicht vor mir verstecken können, und ihre Missetat ist vor meinen Augen nicht verborgen. Lassen Sie uns als Menschen leben, die sich bewusst sind, ich stehe jede Minute meines Lebens vor meinem Gott und Schöpfer, vor meinem himmlischen Vater. Er sieht alles, er weiß alles, er erfährt alles. Eine unheilige Vermischung. Eine weitere interessante Wahrheit finden wir in den Versen 8 und 9 von Hosea 7. In Vers 8 wird von einer ziemlich verhängnisvollen Sache gesprochen, nämlich von Israels Vermischung mit den Heidenvölkern. Es heißt dort, Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Und dann werden in Vers 9 die fatalen Folgen dieser Vermengung erwähnt. Fremde verzehren seine Kraft und er erkennt es nicht. Auch graues Haar hat sich bei ihm eingeschlichen und er erkennt es nicht. Wir wissen, dass es beim Älterwerden ein natürlicher Vorgang ist, wenn die Kräfte schwinden. Und ebenso ist es völlig normal, dass viele Menschen im Alter grau werden. Manche sogar recht früh. Dass das aber kein Makel ist, steht im Buch der Sprüche. Dort lesen wir in Kapitel 16, Vers 31, graue Haare sind eine Krone der Ehre. Und in Kapitel 20, Vers 29 lesen wir, der Schmuck der Alten ist ihr graues Haar. Bei Ephraim war das anders. Das Volk damals bekam graue Haare, weil eine Art Altersschwäche, Kraftlosigkeit Israel überkam, die nicht normal war. Was war geschehen? Weshalb wurde Ephraims Kraft verzehrt und verlor Israel an Kraft? In der Elberfelder Übersetzung heißt es, dass sich bei ihm Kraftlosigkeit und graues Haar eingeschlichen hatte und Israel dies nicht merkte. Das bedeutet, es war kein normaler, natürlicher Vorgang. Nein, die Ursache der Kraftlosigkeit war deshalb klammheimlich über Ephraim gekommen, weil sich das Volk in sündiger Weise mit anderen Völkern vermischt hatte. Das ist heute nicht anders. Mit der Zeit zeichnet es sich auf unserem Gesicht ab und es zeigt sich an unserem Verhalten, ja in unserem ganzen Leben, ob wir wirklich ganz dem Herrn gehören oder nicht. Es wird irgendwann offenbar, wenn unser christliches Leben kraftlos und ohne Vollmacht ist. Äußerlich mag zwar alles schön und in Ordnung erscheinen, aber innerlich sind wir grau geworden. Mein Vater Wim Malgo ermahnte uns früher oft mit den Worten, halb dem Herrn und halb der Welt ist ganz dem Teufel. Früher oder später wird es an uns sichtbar werden, auf welcher Seite wir wirklich stehen. Sind wir Christen, die eine unselige Vermischung in unserem Leben zugelassen haben, dann wird unser Inneres ergraut sein, unsere Kraftlosigkeit offenbar werden. Oder aber sind wir Menschen, die ihrem Herrn wirklich völlig und ganz zugetan sind, dann wird sich in unserem Leben etwas von der Kraft Gottes widerspiegeln. Auch diese Wahrheit wollen wir uns zu Herzen nehmen. Es soll uns zur Warnung dienen und wir sollten in unserem Leben keine Vermischung zulassen, sondern konsequent unseren Weg mit dem Herrn gehen. Der geistliche Überlebenskampf. Nun gibt es noch eine dritte, sehr wichtige Wahrheit in Hosea 7. Und zwar geht es ums geistliche Überleben. Es geht um das Fundament unseres Glaubens. Wir lesen in Hosea 7, Vers 14 und Vers 16: Und sie schrien nicht von Herzen zu mir, sondern heulten auf ihren Lagern. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Offenbar war es so, dass Israel sich zur Zeit Hoseas wohl ab und zu aufraffte, um den Herrn zu suchen. Aber dies geschah nur halbherzig. Anstatt dass sie wirklich von Herzen zum Herrn schrien, verfielen sie in ein selbstmitleidiges, klägliches Heulen. Und anstelle einer echten Umkehr zum Herrn, einer bewussten Hinwendung nach oben, unternahmen sie nur einige wenige halbherzige Schritte. Somit blieben sie in ihren Sünden verstrickt und irrten nach wie vor in ihrem Elend umher. Darum ist es auch kein Wunder, dass sie anfingen, die Sünden zu verstecken und sich mit anderen Völkern zu vermischen, was sie schlussendlich völlig entkräftete und entstellte. Ich bin überzeugt, wenn Israel sich damals aufgerafft hätte, um in Wahrheit und von Herzen zu ihrem Gott zu schreien, wenn sie sich mit ganzem Einsatz zu ihrem Gott gekehrt hätten, und zwar nach oben, dann wäre alles anders gekommen. Dann hätten sie keine Sünde verstecken müssen und sie wären nicht in jene unselige Vermengung hineingeschlittert, durch die sie ihre Kraft verloren. Die richtige Strategie des Glaubens. Was wird uns Gläubigen des Neuen Bundes in diesem Zusammenhang gesagt? Was lesen wir im Neuen Testament über das rechte Hinwenden zum Herrn, nämlich über das Hinwenden nach oben? Es heißt in Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 und 2: Lasset uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst nun auch uns, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier wird deutlich, dass das Ablegen der Sünde und das Laufen in der Rennbahn dieser wichtigen Handlung unterworfen sind, nämlich dem Aufsehen auf Jesus. Der Motor des Wettlaufs, das, was mich antreibt, ist also das Hinschauen auf Jesus. Und das bedeutet gleichzeitig auch von allem anderen wegschauen. Die Brunsbibel sagt es in Hebräer 12, Vers 2 folgendermaßen: Dabei lasst uns hinsehen auf den Urheber und Vollender des Glaubens, Jesus. Der tiefe Sinn dieses Bibelwortes ist also ganz klar. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, indem ihr in erster Linie eines tut, nämlich unverwandt nach oben blicken, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Diese herrliche Wahrheit ist es, die jede Bibelübersetzung in ihrer eigenen Art auf den Leuchter stellt. Die Luther-Übersetzung von 1912 sagt: Aufsehen auf Jesum. Die Schlachter-Übersetzung sagt: Im Aufblick auf Jesus. Die alte Elberfelder-Übersetzung sagt: Hinschauend auf Jesum. Die revidierte Elberfelder-Übersetzung sagt: Indem wir hinschauen auf Jesus. Und die Bruns-Übersetzung sagt: Dabei lasst uns hinsehen auf Jesus. Haben wir damit nicht einen gewaltigen Schlüssel in Händen? Gehen wir nochmals zurück zu Israel zur Zeit Hoseas. Weshalb waren sie damals gezwungen, Sünde zu verstecken? Weshalb gerieten sie in eine unselige Vermischung? Die Antwort gibt der Herr selbst, kurz, aber ernst. Wir lesen in Hosea 7, Vers 14 und 16: Und sie schrien nicht von Herzen zu mir, sondern heulten auf ihren Lagern. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Fragen Sie sich einmal selbst, weshalb kämpfen Sie bis zum Umfallen wieder die Sünde in Ihrem Leben und es hat bis heute noch nichts gebracht? Weshalb rackern und mühen sie sich innerlich ab, aber es ändert sich nichts bei ihnen? Weshalb müssen sie vielleicht heimliche Sünden verstecken? Irgendwie versuchen sie zu übertünchen und zu verdecken, obwohl sie dies doch eigentlich gar nicht wollen. Weshalb leben sie momentan in einer gefährlichen Vermischung? Und sie möchten doch so gerne, dass es ganz anders aussieht in ihrem Leben. Die Antwort ist, sie kämpfen zwar den guten Kampf des Glaubens, haben dabei aber die Prioritäten falsch gesetzt. Es ist wie bei einem General, der ganz tapfer in den Krieg zieht, dabei aber an der völlig falschen Seite anfängt. In Hebräer Kapitel 12, Vers 4 steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Wir müssen den festen Entschluss fassen, nicht mehr sündigen zu wollen, bereit sein, mit allen heimlichen Sünden zu brechen und uns mehr und mehr heiligen zu lassen. Wir dürfen aber dieses Bibelwort nicht aus dem Zusammenhang reißen und selber anfangen, gegen die Sünde zu kämpfen, sondern wir müssen den Kampf so führen, wie unser Herr dies möchte. Das bedeutet einerseits, dass wir unseren ganzen Willen aktivieren, wie das in Hebräer 12, die Verse 1 und 2 gesagt wird. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Dieser Text beinhaltet Ausdrücke, die von Willen, Einsatz und Aktivität sprechen. Aber andererseits bedeutet es auch, dass wir nicht gegen etwas kämpfen, sondern für etwas. Unser Kampf ist also nicht darauf ausgerichtet, etwas Negatives zu vernichten, sondern etwas Positives zu schaffen. Und was ist das, dass sie sich schaffen dürfen? Den Freiraum auf Jesus zu blicken. Dafür müssen wir kämpfen. Dafür müssen wir unseren ganzen Willen aktivieren. Ich kämpfe also nicht in erster Linie gegen die Sünde, sondern für den Blick auf Jesus. Das ist die richtige Strategie unseres Kampfes. Vielleicht ist diese Art des Kampfes für manche deshalb so schwierig, weil es so unlogisch scheint. Denn wohin blickt man normalerweise während eines Wettlaufs? Nach vorn natürlich. Man fixiert das Ende der Rennbahn, das Ziel. Aber die Bibel instruiert uns anders. Wir sollen nicht vorwärts blicken, sondern aufwärts. Ich glaube, hier liegt das Problem mancher Kinder Gottes. Sie wollen zwar mit ganzem Einsatz den Kampf des Glaubens, den Kampf wider die Sünde kämpfen, aber sie tun das, indem sie vorwärts blicken. Sie sehen die Rennbahn, auf der sie laufen, und aus dem Augenwinkel rechts und links die Menschen, die ihnen zusehen. Sie sehen die Hürden, die sie auf ihrem Lauf zu überwinden und zu besiegen haben, und vor allen Dingen sehen sie immer wieder sich selbst, ihren angeschlagenen, schwitzenden Leib. Das alles bringt einen Läufer bzw. ein Kind Gottes auf der Rennbahn des Lebens unweigerlich ins Schleudern. Der Blick auf die Rennbahn, den Weg, den man gehen muss, der kein Ende zu haben scheint und voller Widerwärtigkeiten ist, kann ein Kind Gottes unendlich müde und verzagt machen. Oder ist es nicht so, dass das fortwährende Erblicken der Menschen rechts und links den Läufer nervt und irritiert? Geistlich gesehen können wir sagen, dass es doch so ist, dass man manchmal keinen Menschen mehr sehen möchte. Man wünscht sich nur noch seine Ruhe und möchte von allem fernab sein und nicht gestört werden. Oder ist das Erblicken der vielen Hürden auf der Rennbahn, sprich das Sehen der Versuchungen, Schwachheiten und Sünden auf dem Weg dem Lamme nach, nicht oft sehr entmutigend und frustrierend? Und ist nicht zuletzt das Blicken auf sich selbst, während man auf der Rennbahn läuft, das heißt, das immer wieder erneute Erblicken seiner eigenen Schwachheit, seines Versagens, seines elenden Zustandes, das, was uns oft in nackte Verzweiflung bringt? Nun, dies alles müsste nicht so sein, wenn wir endlich anfangen würden, den Kampf richtig zu kämpfen. Das heißt, nach oben, auf Jesus zu blicken. Das ist die Methode Gottes, um einmal wohlbehalten das Ziel zu erreichen. Möchten Sie nicht von einem vorwärtsblickenden Läufer zu einem aufwärtsblickenden werden? Möchten Sie nicht ein Christ werden, der wirklich anfängt, vom Sieg aus zu leben? Wie blicke ich auf Jesus? Vielleicht fragt sich jemand, was ist denn das überhaupt, auf Jesus blicken? Wie sieht das praktisch aus? Wie mache ich das, den Blick nach oben richten? Hier in aller Kürze drei praktische Antworten. Erstens, rechnen Sie ganz bewusst in jeder Lebenslage mit der ununterbrochenen Gegenwart des Herrn. Der Psalmist sagt es in Psalm 139, die Verse 2 bis 5 so. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Zweitens, rechnen Sie nicht nur mit der ununterbrochenen Gegenwart des Herrn, sondern denken Sie auch, so oft Sie nur können, an ihn. In Sprüche 3, die Verse 5 und 6 steht das wunderbare Wort geschrieben: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Drittens, rechnen Sie nicht nur mit der Gegenwart des Herrn, denken Sie auch nicht nur fortwährend an ihn, sondern reden Sie auch zu ihm, so oft dies eben geht. Einer der kürzesten Verse im Neuen Testament hat nur drei Worte und lautet: Betet ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Dies bedeutet nicht, dass wir Tag und Nacht beten sollen. Das ist gar nicht möglich. Aber es bedeutet, dass unser ganzes Leben so auf ihn, den Heiland, ausgerichtet ist, dass es wie ein fortwährendes Gebet ist. Wir nennen dies auch das Atmen der Seele. Was geschieht, wenn ich auf Jesus blicke? Was geschieht denn ganz praktisch, wenn ich auf Jesus blicke? Warum ist mir in einem solchen Moment tatsächlich geholfen? Dazu zwei Antworten. Erstens, in einem solchen Moment werde ich angetan mit der Kraft meines Heilandes. Um das zu erklären, möchte ich das Beispiel von Elia und Elisa anführen. Elia ist ja unter anderem ein Typus auf Jesus und Elisa verkörpert den einzelnen Gläubigen. Als der Prophet Elia kurz vor seiner Himmelfahrt stand, machte er seinem Nachfolger Elisa ein Angebot. Wir lesen dies in 2. Könige 2, Vers 9. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Nun, Elisa musste nicht lange nachdenken, sondern antwortete unvermittelt: Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Das bedeutet mit anderen Worten, dass Elisa um die doppelte Vollmacht und Kraft bat, die Elia besaß. Und nun kommt in 2. Könige 2, Vers 10 die Antwort des Propheten Elia: Du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Mit anderen Worten: Elisa, du musst emporblicken und mich sehen. Und wenn du mich siehst, dann werden dir zwei Anteile von meinem Geist zufallen. Das heißt, du wirst mit meiner Kraft angetan werden. Und so geschah es dann auch, zu lesen in 2. Könige 2, die Verse 11 und 12 und Vers 14. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief: mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter! Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er so auf das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Elisa empfing also tatsächlich zwei Anteile vom Geiste des Elia. Das heißt, er wurde in gewaltiger Weise mit der Kraft und der Vollmacht des Elia erfüllt. Und der Beweis dafür lag im Mantel des Elia. Elisa hatte ja diesen Mantel, das Symbol der Vollmacht des Elia, ergriffen. Und von dieser Stunde an hatte er die gleiche Kraft wie Elia. Ja, man könnte sagen, von dieser Stunde an war er erfüllt mit der Kraft des Elia. Wie geschah das alles genau? Elia hatte dem Elisa gesagt: Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Ist dies nicht für uns ein herrliches Bild für das, was praktisch geschieht, wenn wir nach oben blicken? Lassen Sie uns wieder ganz aufs Neue nach oben blicken, um auf Jesus zu sehen. Denn indem wir ihn mit unserem geistigen Auge erblicken, werden wir mit seiner Kraft angetan. Zweitens, in dem Moment, wenn ich auf Jesus schaue bzw. nach oben blicke, werde ich erfahren, was echte Freude des Herzens, wirkliche Lebensfreude ist. In Psalm 34, Vers 6 lesen wir es: Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Die größte Freude, die ein Kind Gottes hier auf Erden erfahren kann, ist die Freude an seinem Heiland. Und diese Freude wird es dann erfahren, wenn es auf ihn, seinen Herrn, blickt. Die Psalmisten sprechen verschiedene Male davon. In Psalm 16, die Verse 8 und 9 lesen wir: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Wir wollen aufsehen auf Jesus, denn auf diese Weise werden wir in herrlicher Weise mit Freude, mit wahrer Lebensfreude erfüllt. Ich möchte drei Psalmworte und ein Wort aus dem Neuen Testament zitieren. Das erste steht in Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Und in Psalm 123, Vers 2 steht: Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott. In Psalm 141, Vers 8 steht: Darum sind meine Augen auf dich gerichtet, o Herr, mein Herr. Und in Matthäus 17, Vers 8 lesen wir: Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Möge das in unserem Leben ganz neu herrliche Wahrheit werden. Möge unser inneres Auge fortwährend nach oben gerichtet und auf den Heiland fixiert sein. Mögen wir von diesem Tag an den vor uns liegenden Wettlauf nur noch auf diese Weise laufen, dass wir unentwegt hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, hörten Sie soeben das siebte Kapitel mit dem Thema Der Blick nach oben. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole die Postadresse: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.